Die letzten Jahre haben wir uns immer wieder anhören müssen, die USA ist der einzige Ort, wo man Milliarden-Startups aufbauen kann, wo du super erfolgreich werden kannst. Es muss die USA sein. Aktuell habe ich das erste Mal seit langem so ein richtiges Gefühl von einer Tech-Renaissance in Europa. Es gibt immer mehr Beispiele von Firmen wie Lovable und anderen, die extreme Erfolge innerhalb kürzester Zeit aus Europa heraus erreichen. Und deswegen wollte ich mir mal datengetrieben angucken, wie entwickelt sich Europa denn gerade im globalen Vergleich? Weil häufig haben wir Meinungsbilder. Du hast einen erfolgreichen Gründer, einen erfolgreichen Investor, die dir sagen, ja, Europa ist gerade am Kommen. Die USA ziehen fast dreimal so viel Venture Capital an wie Europa. Und europäische Startups leiden unter einer Finanzierungslücke von 375 Milliarden Euro. Diese passiert vorrangig in der Spätphase. Wir haben fast 400 Milliarden Euro zu wenig Venture Capital in der Spätphase. Aber woher kommt dieses Gefühl? Das beginnt dabei, dass wir Firmen haben wie Lovable. 75 Millionen Euro wiederkehrender jährlicher Umsatz, also Abo-Umsatz erstmal. Mehr als 100 Millionen Euro, die an Venture Capital jetzt in die Firma geflossen sind. Und eine Bewegung globaler Natur von Menschen, die Lovable nutzen, um Produkte zu bauen. Fixer, ein Tool, womit du deine E-Mails schneller sortieren kannst, 10 Millionen Umsatz innerhalb von 9 Monaten. Mistral AI, 6 Milliarden wert innerhalb von 2 Jahren, baut eine Konkurrenz als Large Language Model zu OpenAI und allen anderen Anbietern aus Europa heraus. Wir haben auch ein ESA Aerospace, die natürlich aus Deutschland heraus eine Rakete entwickeln, mit der du Satelliten ins All schießen kannst, die ihre ersten Tests machen, die hunderte Millionen bekommen haben und jetzt gerade nochmal 150 Millionen bekommen haben. Dort ist immer ein Mix aus Förderung, Krediten, Darlehen sowie Finanzierungsrunden. Wir sehen, es bewegt sich etwas. Und ich glaube, das müssen wir jetzt einmal qualifizieren und quantifizieren. Um das einordnen zu können, was wir gerade besprochen haben, müssen wir einige Kennzahlen anschauen. Von wie viel Geld wird in Startups investiert, wie viele Exits gibt es, also Transaktionen, dass auch wirklich Liquidität im Markt ist. Wir müssen uns angucken, wie Talente sich hier fühlen und entwickeln und wir müssen uns anschauen, wie das alles im globalen Vergleich aussieht. Dementsprechend fangen wir mal an mit Venture Capital. Ich habe es vorhin schon gesagt, die USA zieht grundsätzlich dreimal mehr Risikokapital an im Vergleich zu ganz Europa. Man muss aber dazu sagen, dass, wenn man sich das Momentum anschaut, Europa mit 27,2% pro Jahr wächst, während die USA mit 11,1% pro Jahr wächst. Das heißt, Momentum hat Europa. Du hast einen wachsenden Markt, ein Ökosystem, was sich spätestens alle drei Jahre verdoppelt bei einer Wachstumsrate von 25%. Denn wenn du versuchst, die Verdopplungsrate inklusive Zinseszinseffekt quasi zu berechnen, also Potenzen, dann teilst du 72 durch dein Wachstum und siehst, wie schnell es wächst. Das heißt, alle drei Jahre verdoppelt sich das aktuelle Ökosystem. Was natürlich extrem ist, wenn wir uns anschauen, dass die USA dafür 6 Jahre braucht und wir dadurch aktuell auch noch ein bisschen aufholen können. In absoluten Zahlen ist die USA einfach ein Riesentanker, der natürlich trotzdem mit 10% oder 11% Wachstum groß wächst. In absoluten Zahlen bedeutet das Folgendes. Die USA hat in 2024 139 Milliarden Dollar an Risikokapital bekommen und Firmen in Europa haben um die 50 Milliarden bekommen. Da schwanken die Zahlen zwischen 45 und 52 Milliarden. Dementsprechend, die USA ist circa 2,5-mal bis 3-mal größer, was den Risikokapitalmarkt betrifft, als Europa. Nichtsdestotrotz, Europa wächst. Europa ist inzwischen an Asien vorbeigezogen. Vor allem, wenn wir uns dieses erste Quartal 2025 anschauen, haben wir ca. 3 Milliarden mehr an Investitionsvolumen in europäische Startups im Vergleich zu Asien. Und auch das ist erstmal ein Punkt, wo wir sagen können, hey, dieses Momentum, das gibt es. Das ist keine Illusion. Jetzt müssen wir uns noch eine Statistik angucken, die extrem spannend ist. Und ja, Europa besteht aus 27 Binnenmärkten. Das ist Fluch und Segen zugleich. Aber eine Statistik hat mich tatsächlich überrascht. Und zwar die Anzahl neu gegründeter Startups zwischen USA und Europa verglichen. Denn während die USA ca. 18.000 Early-Stage-Startups hat in der Frühphase, die neu gegründet wurden oder sehr früh dran sind, da ist die Statistik nicht 1000% eindeutig, hat Europa 35.000. Das heißt, es werden in Europa aktuell fast doppelt so viele Startups gegründet wie in den USA. Und das besagt natürlich erstmal noch gar nichts über die Qualität aus. Da sind wir uns einig. Aber es gibt Talent, es gibt das Wagnis, Firmen zu gründen. Und da können wir uns auch oder müssen wir uns auch nicht verstecken. Wenn wir doppelt so viele Firmen gründen und die Rahmenbedingungen sich weiter verbessern durch ein wachsendes Ökosystem, dann wird insgesamt die Position von Europa wichtiger und wichtiger. Und dann entstehen solche Geschichten wie ein Lovable, wie ein ESA Aerospace, wie ein Mistral und weitere. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr positiver Effekt, den wir verzeichnen können und den wir uns, glaube ich, vor Augen führen müssen, weil wer von uns soll mitbekommen, dass 35.000 neue Startups oder frühphasige Startups in Europa existieren? Das geht ja teilweise auch einfach gar nicht. Und das mal zu hören und zu sehen, dass wir da doppelt so viele Startups in dieser Phase haben wie die USA, fand ich sehr überraschend. Worüber wir schon kurz gesprochen haben, ist, dass die USA das Dreifache an Risikokapital anzieht und das macht insgesamt über 50% des globalen Risikokapitalgeldes aus, was in die USA fließt. Das sind 52%. Europa, je nach Messung, wie gesagt, wir hatten vorhin zwischen 45 und 52 Milliarden im Jahr 2024, da gab es keine finale genaue Zahl, waren sich die Quellen nicht einig, aber landen wir zwischen 13% und 18% der Gesamtsumme des weltweiten Risikokapitals. Da steigt nach und nach die Relevanz von Europa, so wie wir gehört haben, dass wir jetzt Asien überholt haben in Q1 an 2025, was an Risikokapital in den europäischen Markt geflossen ist und haben hier natürlich trotzdem das Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir haben 375 Milliarden an Finanzierungslücke für Wachstumsfirmen. Ein großer Unterschied zwischen Europa und den USA ist, dass in den USA, wenn du Unicorn wirst und die Milliardenbewertung erreichst, du tatsächlich weitere Finanzierung finden kannst, um aus einem Unicorn einen globalen Marktführer zu machen. Denn nicht jedes Unicorn ist automatisch Weltmarktführer und ein globaler Champion. Aber in Europa und nicht erst zur Unicorn-Stage, sondern auch vorher schon, ist es sehr schwer, Anschlussfinanzierungen und vor allem große Finanzierungsrunden von europäischen Kapitalgebern und Geldgebern zu finden. Das heißt, das größte Problem, was wir hier haben, ist, du erreichst eine signifikante Größe, zeigst, hey, alles, was ich gesagt habe an Hypothesen, beweise ich nach und nach und möchte das weiter skalieren und dann kommst du in Europa nicht weiter. Du hast dann einfach eine Finanzierungslücke, die sich nicht so einfach decken lässt. Und da sind wir den USA, da können wir uns nichts vormachen, maximal unterlegen. Das ist ja der Grund, warum viele Firmen auch in die USA gehen. Man muss dazu sagen, es ist nur ein Grund. Der andere Grund ist natürlich, dass der US-Markt ein sehr großer Markt ist, wo du sehr viele Businesskunden gewinnen kannst. Deswegen zum Beispiel viele B2B-Firmen, nachdem sie in Deutschland erfolgreich werden oder in UK oder in anderen Firmen sagen, hey, wir gehen jetzt in die USA, weil wir wissen, dass wir dort einen Markt bespielen müssen und nicht die ganzen Binnenmärkte wie in Europa. Das ist ein anderer Punkt, auf den wir gleich wieder zurückkommen können. Aber wenn du in den USA zeigen kannst, dass du nicht nur in Deutschland Europa relevant bist, sondern auch in den USA Fuß fassen kannst, kriegst du natürlich auch von US-Geldgebern nochmal schneller Geld, weil sie dein Business besser verstehen. Es gibt aber auch Modelle, und deswegen muss ich das kurz dazu sagen, die alleine darauf ausgelegt sind, in Europa zu funktionieren und trotzdem von US-Geldgebern finanziert werden. Also das eine schließt das andere nicht aus, das ist kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern eben ein sehr wichtiger Punkt hier zu differenzieren, alle Seiten der Medaille zu betrachten, aber trotzdem bleibt festzuhalten, wir haben ein Risikokapitalproblem in der Spätphase für europäische Startups, vor allem aus Europa heraus. Und das liegt auch daran, dass wirklich der Prozentsatz an Pensionskassen, Versicherungsfonds etc. zu wenig in Risikokapitalfonds investiert. Wir haben zwar immer wieder das Gefühl, es gibt zu viel Geld in der Frühphase und zu viele Fonds, die alle dasselbe versuchen, und sich alle irgendwie nicht differenzieren. Das ist ein Thema für eine andere Episode. Aber in der Spätphase Da könnte das Geld, was in den ganzen Pensionskassen liegt und von den Versicherungen verwaltet wird und, auf jeden Fall auch mal zurück in die Wachstumsphase investiert werden. Dann hast du aber irgendwie zum Beispiel einen OT&T, einen Ontario Teachers and Pension Fund, der in Fonds wie zum Beispiel in Cherry Ventures und andere investiert und dann auf einmal hast du halt eben globale Pensionskassen, die auch am europäischen Markt mitverdienen, was ja total fein ist, weil dementsprechend das Geld auch in unseren Markt kommt. Aber es sind dann trotzdem die globalen Firmen und Pensionskassen und Versicherungen etc. Limited Partner bei unseren Fonds und dadurch entsteht so eine riesen Lücke, weil die natürlich auch viel in der Frühphase machen, weil es hier gar kein so großes Spätphasenangebot gibt. Das heißt, es ist so ein Mix aus, man müsste hier Spätphasenangebot schaffen und dann nicht nur globale Player davon überzeugen, hier zu investieren, sondern auch die lokalen Pensionskassen und Co. zu Limited Partnern machen, dass die Geld in das Ökosystem geben, zusätzlich zu ihren aktuellen Anlagestrategien. Kleiner Diskurs, aber es ist einfach ein wichtiges Thema und je mehr sich das in die Köpfe von mehreren Menschen reinbrennt, desto eher fängt es irgendwann an umzudenken. Deswegen werdet ihr das Thema auch sicher noch einige Male irgendwie auf LinkedIn lesen von den verschiedensten Leuten oder ja, in allen möglichen Diskussionen hören, weil es einfach ein Riesenthema ist. Es gibt weitere Kennzahlen, die zeigen, dass Europa und den USA schon noch einen großen Unterschied haben. Zum einen sind Unicorns, also Milliardenfirmen, häufig halb so viel wert wie in den USA. Also im Schnitt ist das Unicorn in Europa halb so viel wert wie in den USA. Wir haben hier die größte Firma, die noch privat ist, mit Revolut, 44 Milliarden. Wir haben zum Beispiel ein Celonis mit 13 Milliarden. Aber der Schnitt ist im Grunde 50% unterhalb des US-Werts. Und auch bei den Exits, also wenn wir uns angucken, was das durchschnittliche Exit-Volumen ist, dann hast du in Europa 100 Millionen Euro und in den USA 250 Millionen Euro, was natürlich auch ein drastischer Unterschied ist, was an Geld wieder ins Ökosystem zurückgeschoben werden kann und zurückinvestiert werden kann, was da an Wealth-Building entsteht und dementsprechend muss man das berücksichtigen, um zu sagen, hey, die USA ist uns da einen Schritt voraus. Aber wir dürfen uns zurückbesinnen, wir wachsen aktuell mit einer mehr als doppelt so hohen Rate wie die USA. Das heißt, wir werden in allen diesen Metriken aufholen. Und eine Sache, die ich immer wieder sage, wenn ich mit Leuten spreche, wie ich Europa einschätze im Vergleich zu den USA, ist, wir haben einfach 1, 2, 3, 4 Dekaden weniger Ökosystemvorlauf als die USA, weswegen wir in vielen Dingen noch hinten dran sind. Aber wir lernen natürlich daraus, was das US-Ökosystem richtig gemacht hat und was dort funktioniert hat. Und dadurch wachsen wir etwas schneller und können aufholen. Wofür die USA vielleicht 2 Dekaden gebraucht hat, um den Grundstein zu legen, brauchen wir vielleicht nur 1. Und dementsprechend haben wir hier eine andere Chance auf exponentielleres Wachstum. Dafür müssen wir uns trotzdem aber alle auch ranhalten und alle dabei bleiben. Wir müssen uns mal angucken, zum Beispiel Talentdichte und wo sind wir vielleicht gut. Es gibt in Europa 3,5 Millionen Mitarbeitende im Tech-Sektor. Wir haben Statistiken zufolge, das sind aber Mutmaßungen, weil, das lässt sich ja nicht auf die Person genau bestimmen, mehr KI-Talente als die USA. Und wenn wir uns anschauen, was wir in Europa haben mit einem Cambridge, einem Oxford, einer ETH, einem KIT und anderen Unis, ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, ich bin da gar nicht so tief drin, haben wir wirklich Top-Unis, wo wir Top-Talente herhaben, die dann aber auch zum Teil eben in die USA gehen, weil sie dort die Angebote bekommen. Wenn wir uns weiter angucken, haben wir auch in gewissen Bereichen eine sektorale Dominanz. 21% der VC-Investitionen gehen in Climate Tech und da ist Europa führend. Hier werden mehr Climate Tech-Startups finanziert als woanders. Auch im Deep Tech-Bereich zum Beispiel wird hier mehr Geld investiert als in den USA, weil es hier einfach doch nochmal eine andere Innovationsdichte gibt. Und jetzt lasst uns doch nur mal auf Deutschland berufen. Wie viele Weltmarktführer haben wir, die Industrie und maschinell und produktionstechnisch einfach auf höchstem Standard sind, wo wir einfach trotzdem uns rückbesinnen müssen, dass wir das ja in Deutschland zum Beispiel auch haben. Und das trifft auch auf Europa zu. Ich will jetzt nur Deutschland mal kurz nennen, weil ich hier den Podcast auf Deutsch mache. Es gibt das alles. Und dann auch zu sagen, hey, vielleicht haben wir deswegen auch irgendwo mal Vorteile, dass muss natürlich auch irgendwo in unseren Köpfen verankert sein. Da dürfen wir auch nicht immer nur das ganze Narrativ nehmen und sagen, hey, Alles ist in den USA besser. Ein weiterer Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist, europäische Firmen sind drastisch kapitaleffizienter als amerikanische Firmen. Gerade in Central Eastern Europe haben wir einen fünffachen Wert an Umsatz pro Euro Risikokapital. Also wir sind deutlich effizienter, wir nutzen das Geld, aber wenn wir halt nicht an Geld kommen, können wir auch nicht effizienter wachsen. Das heißt, manchmal ist wahrscheinlich die Abwägung, versuche ich einen Tick mehr Geld zu bekommen und schneller zu wachsen und nicht ganz so effizient. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir mit der spätphasigen Finanzierung irgendwie nicht ganz hinterherkommen. Und so ergibt sich das dann wahrscheinlich auch, dass du ein bisschen effizienter haushalten musst. Aber aktuell brauchen wir für ein Unicorn deutlich weniger Finanzierung und sind dementsprechend effizienter, was ja auch für Gründer und Mitarbeitende super ist, wenn es dann doch mal einen Exit gibt, weil dann dementsprechend auch mehr Geld wieder zurückfließt ins Ökosystem. Und ins Ökosystem meint erstmal alle diejenigen, die es aufgebaut haben, plus die Investoren. Und dann wird ja auch davon immer wieder in neue Firmen investiert. Aber wir sind einfach drastisch kapitaleffizienter. Das heißt, wenn wir hier noch Schritt für Schritt in der Finanzierung besser werden, könnte es sein, dass wir auch immer wieder einen Wettbewerbsvorteil haben, weil wir haben in der Geschichte von Startups immer wieder gesehen, dass es nicht nur darum geht, wer am besten kapitalisiert ist. Es gibt natürlich Blitzscaling, wie von Reid Hoffman und Chris Yeh erzählt im Buch, das gleichnamig ist, dass es manchmal Sinn macht, wirklich von A bis Z so schnell wie möglich zu wachsen, wenn es um Winner-Takes-It-All-Märkte wo es halt wirklich nur einen überlebenden Player geben soll. Aber das ist nicht immer der Fall. Und dementsprechend steht nicht Wachstum über allem. Das hatten wir ja 2020, 2021, haben gesehen, dass das auch zu vielen Zombie-Unternehmen führt, die jetzt zwar große Bewertungen haben, weil viel Geld reinkam, wo aber vielleicht niemand mehr Geld verdienen wird. Weder die Investoren, noch die Gründer, noch die Mitarbeitenden. Und wo die Frage ist, ob die Firmen einfach nur vor sich hin existieren und vegetieren, ob sie nochmal gedreht werden können, ob sie irgendwann geschlossen werden, weil es keiner mehr finanzieren möchte, ob sie jemals anständig profitabel werden. Man weiß es nicht und dementsprechend heißt auch mehr Geld nicht immer zwangsläufig alle Probleme zu lösen. All das, was ich gerade gesagt habe, führt aber auch zu einem Punkt, der nochmal zu Talenten zurückkommt, der sehr problematisch ist. Die USA bietet einfach attraktivere Gehaltspakete. Und das führt dazu, dass der Nettoverlust von Talenten immer weiter wächst. Das heißt, Europa verliert Top-Talente an die USA, weil die USA höhere Gehälter bieten, höhere Aktienpakete. Dementsprechend die Gesamtkompensation für dieselbe Arbeit drastisch höher sein kann. Und klar, wir sehen das jetzt, dass irgendwie Meta ehemaligen OpenAI-Researchern 100 Millionen Euro Antrittsbonus bezahlt. Und ich habe auch schon TikToks gesehen, sowie irgendwie Tweets und alles andere, wo Leute sagen, hey, Meta investiert jetzt vielleicht in ein paar hundert Leute, jeweils 100 Millionen, aber die sollten mal 10% ihrer Marktkapitalisierung oder 3% oder 5% in die Zukunft investieren. Dementsprechend sind das noch geringe Boni oder sie können das für sehr viele Leute machen. Einfach nur, um auf die Zukunft zu setzen, ist das ein komplett gerechtfertigtes Risiko. Wenn man sich das anschaut, dann merkt man, wow, da sind nochmal ganz andere Summen im Spiel, die natürlich dann auch attraktiv sind, wenn man sagt, okay, ich verstehe das Startup-Ökosystem, ich weiß, welches Risiko dahinter steht und wenn ich jetzt aber trotzdem das Doppelte an Geld für mich mitnehmen kann, selbst bei 1,5-fachen Lebenserhaltungskosten oder dann vielleicht auch mehr Aktienoptionen habe oder ähnliches, dann habe ich natürlich insgesamt das potenziell bessere Endergebnis für mich als Person und dann gehe ich vielleicht in die USA, statt in Europa zu bleiben. Und das wird immer wieder passieren und da muss Europa, glaube ich, nachziehen. Nicht im Sinne von wir bezahlen jetzt dieselben Gehälter wie in den USA, sondern wir müssen uns überlegen, wie machen wir es attraktiv, in einer europäischen Firma zu arbeiten und nicht einfach in die USA zu gehen. Es wird Leute geben, die sagen, hey, ich möchte lieber in Europa leben, ich will gar nicht in die USA. Es wird Leute sagen, ich möchte die Rechte, die ich als Arbeitnehmer in Deutschland und Europa habe, nutzen, weil die besser sind für mich als Arbeitnehmer, als wenn ich in die USA gehe. Und dann wird es die geben, die sagen, hey, ich gehe in die USA, weil nach Europa zurückkommen kann ich immer. Nichtsdestotrotz ist das was, worüber man nachdenken muss. Und gerade du als Gründer, der hier zuhört, musst dir natürlich Gedanken machen, wie behalte ich die guten Talente bei mir, dass nicht eine Firma aus den USA sie abwirbt, weil sie einfach mehr Geld bezahlen. Und weiterhin Thema zur Kapitaleffizienz. wenn wir uns mal angucken, wie lange es dauert, bis eine Deep-Tech-Firma in Europa auf 250 Mitarbeitende wächst und eine Deep-Tech-Firma in den USA auf 250 Mitarbeitende wächst, wissend, dass Mitarbeiterzahl kein Faktor oder kein nennenswerter Faktor für Erfolg sein muss, dauert es trotzdem in Europa 20 Jahre und in den USA 11 Jahre. Das bedeutet natürlich, würde man davon ausgehen, dass man mit mehr Menschen mehr Innovation und Research schaffen kann, verlieren wir natürlich einfach drastisch Zeit. Wenn man sagt, okay, man will kapitaleffizienter bleiben, dann ist das vielleicht der bessere Weg, weil man erstmal versucht, die Innovation zu beweisen und dann Abnehmer zu finden und dann vielleicht mit etwas Umsatz schon mehr Leute einzustellen und nicht einfach nur aufgrund von Risikokapital. Aber das ist eine Mentalitätsfrage und ich glaube, die kann man trotzdem in den Raum stellen. Und in manchen Firmen wird das Sinn machen und in anderen nicht. Es geht gar nicht darum zu sagen, das ist grundsätzlich bescheuert oder schlecht, sondern es geht darum, das überhaupt mal anzusprechen und zu sagen, hey, das ist eine relevante Statistik, die man sich anschauen kann, einfach um zu verstehen, wie Innovation vor allem in diesem Fall im Deep-Tech-Sektor vorangetrieben wird und wie die Mentalität sich dort verhält. Ein weiterer Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, ist Abwanderung, aber diesmal nicht von Talenten, sondern von Firmen. Es gibt schon viele Firmen, die ihren Hauptstandort von Europa in die USA verlegt haben. Und der Hauptpunkt ist natürlich auf der einen Seite manchmal Zugang zu Talenten, aber auf der anderen Seite häufig Zugang zu Kapital. Und darüber haben wir schon gesprochen. Ich werde es jetzt nicht nochmal breit treten, aber dadurch verlieren wir natürlich auch teilweise Firmen. Es gibt dann andere, die sagen, hey, nee, wir sind jetzt eine deutsche GmbH, wir haben zwar eine SE, aber jetzt sind wir schon zu groß, um den Switch komplett in die USA zu machen. Man kann nämlich auch mit einer GmbH oder einer deutschen SE trotzdem in den USA an die Börse gehen. Das sollte kein Problem sein. Ist trotzdem attraktiv, besser als jetzt nochmal einen Flip zu machen und dementsprechend darauf zu zahlen. Das kann total fein sein. Trotzdem ist dann deren größtes Büro vielleicht in den USA und gar nicht so sehr in Deutschland. Und da gibt es dann einfach trotzdem diesen Mechanismus, der den Kern der Firma Richtung USA verschieben kann. Und das darf man einfach nicht außen vor lassen. Aktuell sind dort einfach gerade für Wachstumsfirmen extrem viel bessere Bedingungen, was schade ist, was man immer wieder ansprechen muss. Aber damit hake ich das für heute auch erstmal ab. Grundsätzlich ist also klar, dass Europa mit 27 Märkten natürlich auch regulatorisch und so nicht ganz einheitlich ist und dementsprechend Bürokratie ein großes Thema ist. Aber wir einige Faktoren haben, die dafür sprechen, dass Europa gerade eine Renaissance erlebt und wir als Ökosystem schneller wachsen, wir extrem gute Cases sehen, die sich gerade entwickeln, extrem starke Teams hier haben. Die USA hat natürlich auch starke Teams und starke Cases. Aber es ist auf jeden Fall was Mut macht, wo wir sagen können, hey, cool, da passiert was und das sieht sehr positiv aus und wir freuen uns drauf, wenn das so beibleibt und ich glaube, da müssen wir alle zu beitragen und dürfen uns auch nicht abschrecken lassen von die USA, zahlen höhere Gehälter, man kriegt vielleicht schneller Geld, höhere Bewertungen, man muss irgendwie seine Talente verteidigen und hier, wir können global besser denn je in den Wettbewerb ziehen und auch gibt es natürlich immer mehr Investoren, die die Strategie fahren, in Europa zu investieren und bewusst in europäische Firmen investieren, aufgrund dessen, was wir angesprochen haben. Kapitaleffizienz, Top-Talente und, plus halt zum Beispiel auch den stärkeren Deep-Tech-Background, den wir in Europa haben und speziell natürlich auch in Deutschland. Und das ist schon etwas, was es zu berücksichtigen gilt. Das heißt, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann gibt es eine Tech-Renaissance bis zu einem gewissen Grad, die sich jetzt aber erstmal beweisen muss. Weil nur, weil wir jetzt wachsen. So, wir haben jetzt nicht drastisch mehr Exits gesehen in den letzten Jahren. Das kommt jetzt auch wieder, aber es gibt fast keine Börsengänge. Das heißt, auch da hast du dann wieder Probleme, dass Kapital wieder zurück ins Ökosystem gespielt wird. Das heißt, wir warten schon noch auf so ein bisschen so dieses Ausatmen. So, die Luft ist immer noch angespannt, es passiert zwar viel, es gibt viele Firmen, die letzten Jahre entstanden sind, wo sich noch herausstellen wird, ob die dann noch erfolgreich werden oder ob die in dieser ganzen AI-Welle aufgefressen werden oder ob sie es eben schaffen, sich neu zu erfinden. Und all das sind Punkte, die noch nicht final sind, wo wir einfach noch so ein bisschen abwarten müssen. Und Wenn man sich jetzt anguckt, was wahrscheinlich so das bewährte Rezept der letzten Jahre war, um aus Europa heraus einen globalen Player aufzubauen, dann haben viele folgendes Modell benutzt. Idee und Produkt aus Deutschland oder Europa heraus validiert. Go-to-Market dann tatsächlich mehr und mehr in den USA aufgebaut, weil der globale Markt relevant wurde. Und dementsprechend so einen zweiphasigen Prozess, den wir ja auch bei Firmen sehen wie Celonis, Paloa und vielen weiteren. Ich glaube, was sich jetzt zeigen wird, ist, wie sich das verändert durch die Möglichkeiten, dass trotzdem nochmal viele Dinge durch KI sich verändern. Ich will mich nicht dazu hinreißen lassen, weil dafür bin ich definitiv die falsche Person zu sagen, wie genau das dann aussieht. Wie sieht das Go-to-Marketing der Zukunft aus? Keine Ahnung. Aber es wird sich verändern und vielleicht sehen wir mehr Firmen, die aus Europa heraus auch in Europa erstmal bleiben. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und nicht nur die Firmen, die dann auch nur in Europa verkaufen, sondern eben auch globale Player bauen. Das wird eine spannende Zeit. Ich glaube, wir müssen weiter beobachten, was sind so die Firmen, die dann auch bestehen bleiben. Ich diskutiere ja auch bei Unicorn Bakery in den Interviews immer wieder mit den Gründern darüber, die da sind oder auch den Investoren, ob es eine Moat ist, also zu sagen ein Burggraben, ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich von 0 auf 75 Millionen Umsatz in 6 Monaten gekommen bin, weil dann könnte ich ja auch morgen wieder irrelevant sein. Also ich muss ja dann erstmal beweisen, dass ich über Jahre relevant bleiben kann. Das sind eben genau die Dinge, die sich zeigen werden. Und da bin ich sehr gespannt und lade dich herzlich ein, dabei zu bleiben und dann auch immer wieder in den Interviews reinzuhören. Falls dir diese Episode gefallen hat und mal so eine faktische Einordnung anhand mancher Kennzahlen, die relevant sind, um das Ökosystem besser zu verstehen und auch global einzuordnen, dann folg doch gerne dem Podcast auf Spotify, YouTube oder Apple Podcast und empfehle die Episode an jemanden weiter, der davon auch profitieren würde, das mal als Einordnung zu hören und zu merken, ah, okay, da stehen wir gerade. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Fabian Tosch. Wenn du Feedback hast, gerne an fabian@unicornbakery.de in die YouTube-Kommentare, in die Spotify-Kommentare oder auf LinkedIn, Fabian Tosch. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode.